NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. Berlusconi gewinnt Vertrauensabstimmung, dazu auch der Kommentar. Streit um mögliche Rekapitalisierung der Deutschen Bank. Portugal auf Sparkurs. Staatsanwaltschaft Bochum kauft neue Steuer-CD. Debatte über Sicherheit bei der Bahn und neues Wahlgesetz für Deutschland. Opposition will trotzdem klagen. Im Studio Ferdinand Klien. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat heute eine weitere Vertrauensabstimmung im Parlament für sich entschieden. Es war das 51. Vertrauensvotum in seiner dreijährigen Regierungszeit. Die hauchdünne Einstimmenmehrheit dürfte weiterhin zur Lähmung der notwendigen umfassenden Reformen beitragen. Stefan Tröntle über ein Land im Stillstand.
Es war ein Abstimmungskrimi in Rom. Unabhängig davon nämlich, dass sich immer mehr Abweichler outeten, gab es viele unzufriedene Abgeordnete der Berlusconi-Partei PDL. Und viele von ihnen hatten unter der Hand vorab angekündigt, dies sei definitiv die letzte Abstimmung, bei der sie Italiens Ministerpräsidenten das Vertrauen aussprechen würden. Notwendig geworden war das Votum ja, weil die Regierungskoalition in einer Routinefrage eine Abstimmungsniederlage erlitten hatte. Aber auch wenn es zunächst so aussah, dass Berlusconi diesmal tatsächlich scheitern könnte, sprach ihm dann doch heute Nachmittag die Mehrheit der Abgeordneten erneut das Vertrauen aus. Parlamentspräsident Gianfranco Fini gab das Ergebnis bekannt. Das Ergebnis der Vertrauensabstimmung lautet, es haben 617 Abgeordnete abgestimmt, die Mehrheit lag bei 309, mit Ja gestimmt haben 316, mit Nein 301. Das bedeutet, dass Berlusconi vorerst weiter regieren kann. Als stabil kann man seine Regierung jedoch trotzdem nicht mehr bezeichnen. Einige Parlamentarier fehlten nämlich. Insgesamt sind 630 Abgeordnete gewählt. Wenn alle da sind, hat Berlusconi noch genau eine Stimme Mehrheit. Man kann also davon ausgehen, dass die nächste Regierungskrise in Italien nicht lange auf sich warten lassen dürfte. Insbesondere, weil die etwa 30 parteiinternen Kritiker unter Führung eines Ex-Ministers für ihre Zustimmung offen Reformen gefordert haben. Die Oppositionsparteien kommentierten das Ergebnis ironisch. Pierluigi Bersani, Chef der Demokratischen Partei PD, sagte, die Regierung werde noch an Vertrauen sterben. Antonio Di Pietro von der oppositionellen Wertepartei IDV ging auf das Abstimmungsergebnis ein.
Sulle manovre economiche, sulle riforme, ogni giorno con un solo parlamentare in più.
Beim Haushalt, in Sachen Wirtschaft, den Reformen, ist die Regierung mit nur einer Stimme Mehrheit täglich erpressbar. Von jedem der 316 Abgeordneten, der verlangen kann, dass man ihm diesen oder jenen Gefallen tut.
Cortile politico, elettorale e così via.
Silvio Berlusconi selbst hat übrigens kurz vor Bekanntwerden des Ergebnisses gesagt, dieser Hinterhalt werde erneut scheitern.
Basta che vinciamo sulla sinistra.
Hauptsache, wir gewinnen gegen die Linke, die diese Farce inszeniert hat. Ich bin zuversichtlich und heute Abend gibt es noch eine Regierung. Da bin ich sicher. Aktuell hat sich Berlusconi allerdings noch nicht öffentlich geäußert. Er ließ jedoch mitteilen, die Opposition habe sich gründlich verrechnet und blamiert. Und in der kommenden Woche werde er ein Dekret zur Förderung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung verabschieden. Dennis Verdini, Koordinator der Berlusconi-Partei PDL. Wir haben das Vertrauen. Und das zeigt, dass die Abstimmungsniederlage diese Woche ein Ausrutscher war. Jetzt müssen wir weiterarbeiten. Die Abstimmung im Abgeordnetenhaus in Rom wurde übrigens von einer lautstarken Demonstration auf dem Platz vor dem Parlament begleitet. Berlusconi-Gegner skandierten Rufe wie "Alle verhaften". Andere zeigten Transparente mit der Aufschrift "Ihr habt nicht unser Vertrauen" und warfen Eier in Richtung Parlament, als das Ergebnis bekannt wurde.
Was bedeutet die gewonnene Vertrauensabstimmung für Italien und Europa? Tilman Kleinjung kommentiert.
Vertrauen Sie Silvio Berlusconi? Würden Sie mit ihm Geschäfte machen? Würden Sie Ihrer Tochter erlauben, zu seinen Feiern zu gehen? Würden Sie ihn wählen? Nein, ich auch nicht. Umso absurder erscheint diese Abstimmung heute im italienischen Abgeordnetenhaus, wo es doch viele Parlamentarier geben muss, die über dasselbe Wissen verfügen wie wir. Dass Berlusconi Gesetze zu seinen Gunsten maßschneidern lässt, dass Berlusconi Mädchen dafür bezahlt, die Abende mit ihm zu verbringen, dass der italienische Ministerpräsident mehr mit seinen Prozessen und Partys beschäftigt ist als mit seinen Regierungsgeschäften. Und dennoch sagen 316 gewählte Abgeordnete im italienischen Parlament, wir vertrauen diesem Mann. Berlusconi ist es in den 17 Jahren seines Wirkens als Politiker gelungen, das politische System in Italien so gründlich zu korrumpieren und ruinieren, dass er trotz seiner objektiv miserablen Regierungsbilanz weiter im Amt bleiben darf. Begünstigt durch ein Wahlgesetz, das ihm erlaubt, die Wahllisten nach seinem Gusto zusammenzustellen. So schaffen es politisch unbedarfte Models ins italienische Parlament und sogar ins Ministeramt. Und wenn die Mehrheiten nicht reichen, dann gibt es andere Mittel und Wege, prestigeträchtige Ämter für diejenigen, die sich Berlusconi anschließen und wohl auch Geld. Ex-Staatsanwalt Antonio Di Pietro hat die Regierung angezeigt, weil diese bei der letzten kritischen Vertrauensabstimmung im Dezember 2010 Abgeordnete der Opposition gekauft haben soll. Diese Abstimmung ist die Bankrotterklärung der parlamentarischen Demokratie in Italien. Auch die Opposition hat versagt. Sie wollte heute mit Tricks und Spielchen die Vertrauensfrage scheitern lassen, anstatt einen personell und inhaltlich glaubwürdigen Gegenentwurf vorzulegen. Nur Anti-Berlusconi genügt nicht als politisches Konzept. Italien braucht einen Neuanfang, eine neue Regierung, egal welcher Couleur. Die Probleme dieses Landes sind zu drängend, als dass man sie einem 75-Jährigen überlassen dürfte, dessen einziges politisches Konzept darin besteht, um jeden Preis an der Macht zu bleiben. Italien ist ein hochverschuldetes Land. Die Wirtschaft stagniert, die Jugend hat kaum Perspektiven. Das ist das Vermächtnis der Ära Berlusconi. Er hat aus einem der führenden europäischen Staaten einen Risikofaktor für Europa gemacht.
Tillmann Kleinjung kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bundesbankpräsident Jens Weidmann warnt trotz der immer stärker auf das Bankensystem ausstrahlenden Schuldenkrise vor politischen Schnellschüssen. Damit schaltet er sich in die aktuelle Diskussion ein, welche Auswirkungen ein möglicher Schuldenschnitt für Griechenland auf die Gläubigerbanken haben könnten. Experten raten zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der betroffenen Institute. Dagegen wehrt sich vor allem deutsche Bankchef Josef Ackermann. Aus Berlin dazu Arne Meyer.
Es ist schon paradox. Da diskutieren die europäischen Politiker hitzig darüber, die Banken im Bedarfsfall mit zusätzlichem Geld zu versorgen, damit deren Kapitaldecke dicker wird. Und was kommt von den Geldhäusern? Die weisen diese Idee teilweise fast schon empört zurück. Noch einer der Gemäßigten, Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes.
Ich glaube, man sollte hier nicht überziehen. Die deutschen Banken sind gut kapitalisiert.
Und trotzdem arbeitet die Politik weiter an ihren Plänen. EU-Kommissionspräsident Barroso etwa hatte Mitte der Woche seinen Vorschlag für eine höhere Banken-Eigenkapitalquote präsentiert. Zuvor waren auch Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy nach einem Treffen in Berlin mit entsprechenden Forderungen für eine Rekapitalisierung der Banken an die Öffentlichkeit getreten. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte diese heute in Berlin.
Für die Bundesregierung ist ganz klar, dass da, wo ein Rekapitalisierungsbedarf besteht, wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen müssen. Dazu haben sich die Bundeskanzlerin, der französische Staatspräsident hier am Sonntag in Berlin ja sehr klar geäußert. Und sie haben auch gesagt, dass sie konkrete Vorschläge erarbeiten wollen, wie diese Rekapitalisierung geschehen könnte.
Bis Ende des Monats werden diese Vorschläge auf dem Tisch liegen, wahrscheinlich schon auf dem EU-Gipfel am 23. Oktober. Auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Karlsruhe betonte Angela Merkel allerdings übertriebene Hoffnungen, geschweige denn einen Befreiungsschlag, sollte niemand von diesem Gipfel erwarten. Der momentan viel diskutierte Schuldenschnitt für Griechenland, der die Banken hart treffen könnte, sollte nach den Worten der Kanzlerin nur gewagt werden, wenn er nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet worden ist und Schlimmeres verhindern kann. Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, hat allerdings bereits gestern auf einer bankinternen Veranstaltung in Berlin klargestellt, sollte es im Zuge der Krisenbekämpfung erneut Staatsgelder geben, werde er darauf um jeden Preis verzichten. Diese Position hatte Ackermann bereits 2008 nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers vertreten.
Die Deutsche Bank braucht den Staat, das war nie die Meinung, weil wir stark sind. Wir haben sehr früh darauf geschaut, dass unsere Kapitalstärke noch besser wird.
Über diese jetzt von Ackermann wiederholte Position ärgerte sich der SPD-Finanzfachmann Joachim Poss. Am Ende werde diese Strategie nämlich dazu führen, dass die Banken Zwangsmaßnahmen provozieren. Und damit sei der Schaden am Ende größer, nicht nur für die Banken selber, so Poss.
Sie schaden auch dem Gemeinwesen, weil sie ja nicht in der Weise kooperieren, wie man es ihnen nach all den Hilfestellungen, die gegeben wurden, die von der Politik, und ich weiß, worüber ich rede als Abgeordneter, ja verdammt schwer zu vermitteln waren, der Bevölkerung, wenn denn überhaupt, da hätte man schon eine andere Einstellung als solche ignoranten Reden, wie sie gestern von Ackermann gehalten wurden, erwarten können.
Möglicherweise dreht sich allerdings auch für die Deutsche Bank noch der Wind. Schließlich hat die Ratingagentur Fitch angekündigt, eine Herabstufung der Bank wegen der angespannten Lage auf den Finanzmärkten zumindest prüfen zu wollen.
Soweit der Beitrag von Arne Meyer. Europas Banken sind also nach dem Streit um staatliche Kapitalspritzen unter Druck geraten, ebenso Spanien, das erneut herabgestuft wurde. Doch die Börse nahm das eher gelassen. Ulla Herrmann aus Frankfurt am Main.
Die unheilvolle Nachricht kam über Nacht. Die Ratingagentur Fitch hatte gewarnt, die Kreditwürdigkeit einiger Großbanken herabzustufen. Auf der Beobachtungsliste von Fitch stehen so namhafte Institute wie die Deutsche Bank, aber auch die britische Barclays Bank, die französische BNP Paribas, die Schweizer Credit Suisse und die Société Générale. Fitch begründete die Drohung mit der wirtschaftlichen Herausforderung, denen sich die Geldhäuser gegenübersehen. Ulrich Carter, Chefvolkswirt von der DK Bank, zur Kritik der mächtigen Ratingagenturen.
Nun, es gibt eine Reihe von Problemen. Das allererste sind natürlich die Bestände an Staatsanleihen, die gerade europäische Banken ja in hohem Umfang haben. Und auch im Thema Regulierung, das heißt also die Zukunftsperspektiven für das Bankgeschäft selber. Und schließlich ist die Welt gegenwärtig dabei, eher Kredite abzubauen.
Prompt flüchteten Anleger aus Bankaktien. Papiere der Deutschen und der Commerzbank rutschen bis 4% ab. Denn obendrein hatten sich die Analysten der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs negativ zu den deutschen Kollegen geäußert. Die Schuldenkrise wird die Finanzmärkte also noch eine Weile beschäftigen, so viel ist sicher. Doch Investoren schoben alles Unangenehme weg. So klettert der DAX am Ende um 52 Punkte auf 5.967. Die amerikanischen Börsen sind am Nachmittag höher in den Handel gestartet. In den USA freute man sich über erfreuliche Konjunkturdaten. Die US-Einzelhändler verbuchten im September 1,1% mehr Umsätze. So stand einem versöhnlichen Wochenschluss nichts mehr entgegen. Dabei gab es weitere Hiobsbotschaften. Die nächste Ratingagentur, nämlich Standard & Poor's, hat sich Spanien vorgeknöpft, senkte über Nacht die Kreditwürdigkeit dieses Landes. Für das hochverschuldete Spanien bedeutet dies, Kredite werden noch teurer. Aber auch das wurde am Markt ignoriert. Für Zuversicht sorgt nämlich teils glänzende Geschäftsergebnisse aus großen Konzernen. Zum einen hat die Waldorfer Softwareschmiede SAP wieder prächtig verdient. Die Unternehmen investieren weiterhin munter in Informationstechnik, reißen SAP die Software nur so aus den Händen. Bei VW wirken sich erneut gute Absatzzahlen in China aus. Der Autobauer konnte in den ersten 9 Monaten 2011 konzernweit 14,6% mehr Wagen verkaufen. Die VW-Aktie im Plus mit 2,5%. Der Euro verteuert sich, er kostet 1,3874 $.
In Portugal hat Regierungschef Passos Coelho den Haushalt für das kommende Jahr mit harten Sparmaßnahmen vorgestellt. Das Land, so der Premier, durchlebe eine Zeit des nationalen Notstands. Für die Gewerkschaften gilt der Monat Oktober als Monat der Empörten mit vielen Protesten. Aus ihrer Sicht treffen die Maßnahmen vor allem die kleinen Leute. Reinhard Spiegelhauer mit ersten Reaktionen aus Lissabon.
Die meisten Portugiesen hatten wohl damit gerechnet, dass es heute ein böses Erwachen geben würde. Immerhin hatte Ministerpräsident Passos Coelho Anfang der Woche schon vorgewarnt, dass der Gürtel noch mal enger geschnallt werden muss. Am späten Abend ließ er die Katze dann aus dem Sack. Um einer Verschlechterung der Wirtschaftslage entgegenzuwirken, hat die Regierung beschlossen, für die kommenden 2 Jahre eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit um eine halbe Stunde zu erlauben. Die bisher geltende maximale Wochenarbeitszeit steigt damit von 40 auf bis zu 43 Stunden bei einer 6-Tage-Woche. Und bei einer spontanen Straßenumfrage sind überraschend viele Portugiesen damit einverstanden. Es ist ganz klar, dass wir mehr und besser arbeiten müssen. Wir müssen Qualität produzieren. Dafür braucht es mehr Arbeitszeit. Diese Maßnahme ist nicht schlecht. Ich denke schon, dass die Menschen mehr arbeiten müssen. Die Leute haben viele freie Tage. Auch das steht auf der To-Do-Liste der Regierung. Feiertage sollen abgeschafft oder verlegt werden, um Brückentage abzubauen. Soweit, so gut. Aber nicht mit allen Sparmaßnahmen sind die Menschen einverstanden. Am meisten ärgern sie sich natürlich, wenn ihnen der Staat direkt in die Tasche greift, zum Beispiel über die Mehrwertsteuer. Dabei sagt Regierungschef Passos Coelho, wie ich es den Portugiesen garantiert habe, werden wir den Mehrwertsteuersatz nicht ändern. Und für viele Dinge der Grundversorgung behalten wir den reduzierten Satz bei, um die Schwächsten zu schützen. Die Wahrheit ist allerdings auch, für wichtige Dinge des täglichen Bedarfs steigt die Mehrwertsteuer, für Strom und Gas zum Beispiel. Außerdem sollen Arbeitnehmer weniger von der Steuer absetzen können als bisher. Das stinkt natürlich vielen, aber es gäbe halt kaum Alternativen, meinen sie. Das ist wirklich eine harte Sache. Nichts scheint mir unmöglich. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was Coelho sonst machen soll. Er hat eine schwierige Lage vorgefunden. Was soll er jetzt tun? Die Opposition jedenfalls wettert gegen den Haushaltsentwurf. Sie sagt, er gehe über die Sparmaßnahmen hinaus, die mit der Troika vereinbart seien. Dem öffentlichen Dienst Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu streichen, das sei ein Angriff auf die Mittelschicht, so der neue Chef der Sozialisten, Antonio José Seguro. Doch ob eine sozialistische Regierung die Sache besser gemacht hätte? Dieser Mann jedenfalls wünscht sie sich nicht zurück. Nochmal Sokrates? Nein, danke. Dann schon lieber das Punziereisen rausholen und noch ein Loch in den Gürtel stechen.
Scharfschützen feuern von Dächern auf friedliche Demonstranten, die Armee schießt mit Artillerie und Panzern auf Wohnviertel. Tausende Oppositionelle sind verschleppt, eingesperrt und gefoltert worden. Das hat die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Navi Pillay zur Situation in Syrien festgestellt und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Trotz der Sanktionen der Europäischen Union gegen das Assad-Regime hat der deutsche Siemens-Konzern ein 300 Millionen Euro großes Investitionsprojekt unterzeichnet. Informationen von Ulrich Leithold.
Klare Worte aus Genf. Die Welt müsse ohne Wenn und Aber die syrische Bevölkerung schützen. Der Hilferuf der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte spiegelt gleichermaßen die Gewalt des Regimes und die Ohnmacht der internationalen Gemeinschaft. So paradox es klingt, je mehr Soldaten desertieren, desto größer wird die Gefahr eines Bürgerkriegs. Syrische Menschenrechtler berichten von 25 Soldaten unter 36 Toten jüngster Kämpfe. Offenkundig schreiben Deserteure und Aufständische den friedlichen Protest zunehmend ab. Heutige Demos riefen zur Unterstützung der freien Soldaten auf, die das Regime mit Waffen bekämpfen. Gleichzeitig unterstützen viele Syrer Assad. Nicht nur seine alawitische Minderheit oder Christen, auch das sunnitische Bürgertum. Die Menschen hätten Angst vor Bürgerkrieg, urteilt Nir Rosen, ein Autor, der gerade 7 Wochen in Syrien war. Das syrische Fernsehen diffamiert die Opposition geschickt als religiöse Sektierer und Terroristen. Das Regime impft ihnen ein, wenn wir fallen, gibt's Bürgerkrieg wie im Irak oder Libanon. Deshalb ertragen die Leute ein korruptes, brutales Regime, denn die Alternative ist in ihren Augen noch viel schlimmer. Ungeachtet des täglichen Terrors und schärferer EU-Sanktionen gegen Assad macht Siemens weiter Geschäfte mit Syrien. Zeitgleich mit Isolierung der syrischen Handelsbank, sie hält das Gros der geschätzt 17 Milliarden Dollar Reserven, macht der deutsche Konzern einen 300 Millionen Euro Deal zur Erweiterung des Nasiriya-Kraftwerks bei Damaskus. Siemens rechtfertigt sich mit Einhaltung früherer Verträge. Die UNO hat Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien, Exekutionen eingeschlossen. 50 Verdächtige ständen auf einer vertraulichen Liste. Was die Welt gegen Assad tun könne, lässt die Menschenrechtskommission offen. Das sei Sache von Staaten, ein Eingreifen wie in Libyen, die des Sicherheitsrats. Loué Safi vom kürzlich gegründeten syrischen Nationalrat, einer Vertretung der Opposition, hat hierzu eine klare Haltung. Auch zu Geschäften mit dem Regime wie von Siemens. Intervention ist nicht der richtige Weg. Das führt zu Chaos und Bürgerkrieg. Das Regime wird fallen, wenn die Menschen sich weiter friedlich widersetzen und die Welt aufhört, es weiter zu unterstützen. So bleibt der noch immer größtenteils gewaltfreien Opposition nur der gefährliche Straßenprotest und die unveränderte Forderung, Assad müsse weg.
Zurück ins Inland der Bochumer Staatsanwaltschaft gelang ein Coup einst, als sie mit den Erkenntnissen aus der sogenannten Lichtenstein-CD den ehemaligen Postchef Klaus Zumwinkel vor Gericht brachte. Nun gelang ein weiterer Ankauf mit Daten von Steuerbürgern, die Geld in Luxemburg verstecken. Jürgen zur Heide hat die Einzelheiten.
Die Steuerfahnder waren nicht begeistert, als sie die frühen Nachrichten hörten. Dass inzwischen erste Details über ihre außerordentlich erfolgreiche Arbeit mit der Luxemburg-CD durchgesickert waren, gefällt ihnen nur begrenzt. Auf der anderen Seite wissen sie natürlich, dass die Gefahr eines Lecks auch in den eigenen Reihen immer größer wird, je mehr Dienststellen und Behörden bundesweit eingebunden sind. Da sie Informationen über Steuersünder aus der gesamten Republik in ihrem Datenschatz hüten, war es nur eine Frage der Zeit, bis erste Erkenntnisse den Weg auch in die Öffentlichkeit finden. Inzwischen wissen sie allerdings, dass die deutschen Steuerflüchtlinge kaum eine Chance haben, ihrer Strafe zu entgehen. Erstens ist die Qualität der Daten außerordentlich gut und zweitens ermitteln sie schon seit einem Jahr und haben deshalb viele Fälle längst entscheidungsreif. Eine Selbstanzeige hilft deshalb nur noch begrenzt, sie wird bei jemandem, dessen Daten sich auf der CD finden, kaum mehr steuerstrafbefreiende Wirkung entfalten. Vor diesem Hintergrund wird in naher Zukunft ein großer Teil der 3000 in der Sammlung verzeichneten Bürger Besuch von den Fahndern bekommen und es dürfte sich kaum lohnen, die begangenen Straftaten zu leugnen. Neben diesen steuerrechtlichen Aspekten zeichnet sich rings um die Daten-CD inzwischen ein anderes politisches Konfliktfeld ab. Die nordrhein-westfälische Landesregierung begrüßt den sich abzeichnenden Ermittlungserfolg der Behörden ausdrücklich, warnt allerdings davor, den Kauf und die Nutzung solcher Daten künftig zu verbieten, wie es Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble offenbar vorhat. Bei seinem umstrittenen Abkommen mit der Schweiz hat der Christdemokrat aus Sicht von SPD und Grünen nicht nur zu niedrige Steuersätze für Schwarzgeldbesitzer verabredet, er hat auch einem Verwertungsverbot von heimlich beschafften Steuerdaten zugestimmt. Damit verdirbt Schäuble die Preise, beklagt sich jetzt der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans, der darauf pocht, auch künftig alle Ermittlungswege im Kampf gegen internationale Steuersünder nutzen zu wollen. Die rot-grüne Landesregierung will das Abkommen mit der Schweiz im Bundesrat blockieren und dürfte dies angesichts der Mehrheitsverhältnisse auch schaffen. Auch im Europäischen Parlament hatte sich Widerstand geregt, weil man befürchtet, dass das Abkommen mit der Schweiz zum Maßstab auch für andere Länder wie Luxemburg werden könnte.
Nach den Brandsätzen, die im Großraum Berlin Schäden bei der Bahn Signaltechnik anrichteten, laufen die Ermittlungen des Bundeskriminalamtes auf Hochtouren. Bei der Deutschen Bahn gingen viele Hinweise ein, nachdem der Konzern 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt hatte. In der Politik gibt es eine Debatte über die Gefährlichkeit der Täter. Anja Günther fasst zusammen.
Die Bundesregierung verurteilte die versuchten Brandanschläge entlang von Bahnstrecken im Großraum Berlin scharf. Durch die Brandsätze seien in hohem Maße Menschenleben und die Sicherheit des Bahnverkehrs gefährdet worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.
Es kann keinerlei Verständnis, keinerlei Entschuldigung, auch keinerlei vorgeschobene politische Begründung für solche Taten geben.
Längst wird darüber diskutiert, wie gefährlich die linksextremistische Szene tatsächlich ist. Handelt es sich bei den gelegten Brandsätzen um reine Sabotageakte, um eine neue Dimension linksextremistischer Gewalt oder, wie es der stellvertretende CSU-Vorsitzende Peter Ramsauer formulierte, um Linksterrorismus? Diesen Begriff und Vergleiche mit den Gewalttaten der RAF halten Politikwissenschaftler wie Carsten Koschmieder von der FU Berlin für überzogen.
Den Vergleich mit der RAF halte ich für abwegig. Das war doch eine ganz andere Dimension. Wir haben keinerlei Anzeichen oder Erkenntnisse darüber, dass die jetzt radikalen Linken in Deutschland planen, irgendwie gezielt Menschen zu ermorden oder zu entführen oder solche Art Anschläge zu verüben.
Auch die Bundesregierung will sich an der Diskussion Linksterrorismus ja oder nein nicht beteiligen. Laut Regierungssprecher Seibert ist die Frage der Definition jetzt nicht vordringlich.
Vordringlich ist, dass man herausfindet, wer hat diese Taten begangen, was steckt dahinter. Und dass die Polizeibehörden und dann die Justiz ihre Arbeit so machen, dass die Menschen sich sicher sein können, vor dieser Gefahr geschützt zu sein. Das halte ich für das Allerwichtigste.
Verfassungsschützer und Polizei fordern inzwischen, linksextremistische Gruppen stärker zu überwachen. Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt verlangte, die linksextremistische Szene häufiger als bisher mit verdeckten Ermittlern zu unterwandern. Außerdem sollten eingeschleuste Ermittler befugt sein, sich zum Schein an szenetypischen Straftaten zu beteiligen. Rechtlich wäre das aber wohl problematisch. Wendt begründete seine Forderung nach einem neuen Sicherheitskonzept gegen Linksextremismus so.
Auch zu Zeiten der Roten Armee-Fraktion hat es mit Brandanschlägen angefangen. Damals gegen Kaufhäuser und andere Einrichtungen. Jetzt gegen Polizisten, gegen Polizeiwachen, Autos und seit neuestem eben auch gegen Verkehrsinfrastruktur, das heißt gegen die Deutsche Bahn. Auch hier werden konkret Menschenleben gefährdet.
Insgesamt sind seit vergangenem Montag in Berlin und Brandenburg an 9 verschiedenen Orten 18 Brandsätze entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen verfassungsfeindlicher Sabotage weiterhin gegen Unbekannt.
Mit Verspätung hat die Bundesrepublik nun doch ein neues Wahlrecht. Der Bundesrat billigte mit seiner schwarz-gelben Mehrheit heute eine Änderung des entsprechenden Gesetzes. Doch es gibt viel Kritik an dieser Regelung bei den Oppositionsparteien, die sich übergangen fühlen und nun erneut das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Gerd Depenbruck.
Wilko Zicht will es noch einmal wissen. Der Initiator der Internetplattform Wahlrecht.de hatte 2008 seinen ersten Erfolg. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das geltende Bundeswahlgesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Durch eine Nachwahl bei der Bundestagswahl 2005 war der Effekt des sogenannten negativen Stimmgewichts aufgefallen. Im bisherigen Wahlrecht konnte es dazu kommen, dass eine Partei für mehr Stimmen weniger Parlamentssitze erhielt oder auch umgekehrt für weniger Stimmen mehr Sitze. Dass eine Wählerstimme einer Partei schaden kann, nahm das Bundesverfassungsgericht nicht hin und setzte dem Bundestag eine Frist bis Mitte dieses Jahres, den Effekt des negativen Stimmgewichts zu beseitigen. Doch die Parteien konnten sich nicht einigen und so setzte die Koalition von Union und FDP mit ihrer Mehrheit eine Novellierung des Wahlrechts durch. Sie will das negative Stimmgewicht im Kern dadurch beseitigen oder zumindest minimieren, dass auf die bislang im Wahlrecht vorgesehene Verbindung von Landeslisten derselben Partei zu einer Listenverbindung verzichtet wird. Wilko Zicht reicht das nicht.
Wir konnten und mochten uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Bundestag jetzt erneut so einen unfassbaren Murks abliefert.
Ebenso wie SPD und Grüne, die ebenfalls eine Verfassungsklage angekündigt haben, wollen Zicht und der Bundesverband Mehr Demokratie auch die Überhangmandate beseitigen. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mit der Erststimme mehr Direktmandate erringt, als ihr nach dem für die Sitzverteilung maßgeblichen Anteil der Zweitstimmen eigentlich zustehen. Und Überhangmandate sind in den letzten Jahren nicht weniger, sondern eher mehr geworden. 2009 waren es 24 und alle für die Union. Bisher hat das Bundesverfassungsgericht Überhangmandate geduldet, doch
diese Überhangmandate können im Extremfall die Mehrheitsverhältnisse und den Wählerwillen umkehren. Wir hätten dann eine Regierung, die wahrscheinlich nicht nur von der Opposition, sondern auch von der Bevölkerung oder zumindest von weiten Teilen davon als illegitim angesehen würde. Das könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir in eine Staatskrise schlittern.
Für Wahlrechtsexperte Wilko Zicht ist dies nur eine Frage der Zeit. Deshalb pocht er, nachdem das veränderte Wahlrecht heute auch den Bundesrat passiert hat und in Kraft treten kann, auf eine schnelle Überprüfung durch die Verfassungsschützer in Karlsruhe.
Nach 7-jährigem Umbau ist in Dresden das Militärhistorische Museum der Bundeswehr wieder eröffnet worden. Die Pläne kamen vom Stararchitekten Daniel Liebeskind. Die Ausstellung soll, so Verteidigungsminister de Maizière, den Menschen und seine Rolle in der Geschichte zeigen. Andreas Berger berichtet.
Die Ausstellung ist zwar ein Blick zurück, dennoch scheut sich der Chef des Museums, Oberst Dr. Matthias Rock, nicht vor einer Vision.
Ich hoffe, jeder vernünftige Mensch träumt davon, wie wir ohne Militär auskommen können oder wie wir bewaffnete Organe kleiner machen können, wie wir diese Mechanismen eindämmen. Aber ich sehe uns noch lange nicht dort.
Doch wie Vergangenheit und Vision in einem militärhistorischen Museum zum Ausdruck bringen? Der amerikanische Star-Architekt Daniel Liebeskind hatte die Idee. Er ließ einen Keil aus Stahl, Glas und Beton in den alten Militärbau aus dem 19. Jahrhundert treiben. Vielleicht, so ist zu deuten, als Ausrufezeichen, dass der Mensch, sobald er den Keil zu nutzen wusste, auch als Waffe gebrauchte. Oder als Aufforderung, die bisherige Militärgeschichte als Fortsetzung von Kriegen zu durchkreuzen. Den Keil im Blick vor dem Museum stehend, nickt Daniel Liebeskind zustimmend. Am meisten bin ich vom Licht im Museum beeindruckt. Bei diesem Militärbau war doch nie an ein Museum zu denken damals. Waffen sollten darin Platz haben. Dann nutzten es die Nazis als Museum, später die DDR-Armee. Jetzt ist es von Ideologien befreit und erzählt davon in der Sprache der Architektur und mit den Mitteln der Ausstellung. Ich hoffe, dass etwas geglückt ist, das für immer interessant bleibt, das uns durch die Erinnerung an die Vergangenheit mit auf den Weg gibt, was zu tun ist. Das ist für mich als Architekt und Mensch wichtig. Nicht minder beeindruckt Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, der vor allem den Ausstellungsansatz würdigt, den Mensch und nicht die Technik in den Mittelpunkt zu stellen.
Es geht heute nicht um Superlative wie groß oder modern. Es geht um uns selbst. Um uns als Menschen und um unsere Kraft zum Guten und zum Bösen. Denn historische Bildung ist Voraussetzung für politisches Handeln.
Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich freute sich, dass das einstige Militärareal nun eine Stätte sei, die die Friedenssehnsucht zum Ausdruck bringe.
Und die kulturelle Schatzkammer Sachsens hat mit dem Umbau des Militärhistorischen Museums ein neues architektonisches Kleinod hinzugewonnen.
Soweit das Echo des Tages. Im Internet als Podcast verfügbar wie immer unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.